What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Trending Topics Podcasts. Mein Name ist Oliver Janko. Die Schuldnerberatungen dieses Landes sehen mit Sorge, dass sich immer mehr junge Menschen unter 30 verschulden. Fast 23% der KlientInnen der Schuldnerberatungen, also fast ein Viertel, sind laut Statistik zwischen 21 und 30 Jahre alt. Mitverantwortlich dafür sind sicherlich vermeintlich attraktive Buy Now Pay Later Angebote. Sie kennen das Klarna und Co. Social Media Influencer, aber auch das bargeldlose Zahlen tragen sicher dazu bei, den Überblick zu verlieren. Und in Österreich ist es mit der Finanzbildung nicht sehr weit her, um das salopp zu formulieren. Über all diese Themen spreche ich heute mit Markus Wilhelm, Co-Founder von Finanzen Verstehen, einer Website bzw. Community, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Finanzwissen zu vermitteln. Bevor es losgeht, gibt es aber noch eine kurze Werbebotschaft.
Die besten Startups, die schlauesten Gründerinnen und die wichtigsten VCs. 2023 tourt die Glaub an dich Challenge der Erste Bank und Sparkassen in Kooperation mit Trending Topics und dem Gründerservice der WKO wieder auf der Suche nach den besten Jungfirmen des Landes durch Österreichs. Beim größten Startup-Wettbewerb winken nicht nur der Titel Startup des Jahres, sondern auch spannende Keynotes und Investments in die Gründerinnen durch die Top-VCs Österreichs. Alle Infos unter www.glaubandich-challenge.at.
Und jetzt begrüße ich recht herzlich Markus Wilhelm im Podcast. Hallo Markus, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank Oliver, dass ich heute bei dir sein darf und auch vor allem über dieses interessante, aber auch sehr schwerwiegende Thema, würde ich jetzt einmal sagen, plaudern zu dürfen. Ich würde sagen, bin bereit und legen wir los.
Dann gehen wir direkt rein. Wie du richtig sagst, haben wir doch einiges zu besprechen. Aber ich beginne zum Einstieg mal mit einer sehr, sehr leichten Frage. Du bist ja selbst noch im Bereich der 30. Und schuldenfrei?
Ja, also Oliver, vollkommen richtig. Ich bin in meinen Anfängen der 30er. Ich bin exakt 30 Jahre alt noch. Und wie du schon sagst, ich kann es ganz salopp und einfach beantworten. Ja, also ich bin schuldenfrei. Mein Fokus ist tatsächlich mehr im Bereich investieren. Also ich bin auf der ganz anderen Seite der Sonne sozusagen.
Alles klar. Die Geschichte ist halt, so gut stehen dann doch nicht alle da, oder bei Weitem nicht alle da. Fast ein Viertel der Menschen in diesem Land unter 30 Jahren ist eben verschuldet. Was macht das mit dir? Ist das erschreckend auch irgendwo?
Oliver, das ist absolut erschreckend, wenn man sich das ansieht. Genau, es geht, was das betrifft, auf jeden Fall in die falsche Richtung. Ich glaube, dass da ein absolut gesellschaftliches Umdenken stattfinden muss. Es spielen aber auch natürlich Parameter mit. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Welt, in einer sehr konsumlastigen, gesellschaftsgetriebenen Welt, auch in einer Wegwerfgesellschaft. Das heißt, es sind auch Parameter, die auch mitspielen und dazu beitragen, dass wir in der Situation sind, wo wir sind. Ich meine, du hast das gesagt, fast ein Viertel der unter 30-Jährigen ist verschuldet. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Absoluter Horror.
Ich habe in der Vorbereitung natürlich mit sehr, sehr vielen Expertinnen aus diesem Bereich gesprochen. Bevor wir dann das alles anschauen, erzähle ich eine kurze Episode aus meiner eigenen Familie. Mein Dad ist bei uns ein bisschen der Finanzer und er hat immer zu mir gesagt, von klein an, du kannst immer nur das ausgeben, was du einnimmst. Ja. Ratenzahlung etc., das wäre ein No-Go gewesen für ihn, das ist es nach wie vor. Kann man das leisten oder ich soll mir das leisten, was ich quasi aus der Tasche bezahlen kann und im Optimalfall bleibt dann noch ein bisschen ein Polster über. Ist das nicht mehr attraktiv? Ist Sparen sozusagen bei der Jugend oder, ich meine, wir sind ja selbst nicht älter, ich bin auch 30, sind wir da die Ausnahme?
Schwer zu sagen, ich meine, ich kann jetzt aus meiner Kindheit auch gut sprechen, mein Opa war ein richtiger Sparfuchs, hat keinen Cent ausgegeben, mehr als er musste, beziehungsweise hat sich auch nichts geleistet, wenn er es sich nicht angespart hat und das hat er mir auch ein bisschen mitgegeben, mir selber. Also meiner persönlichen Situation ist es ein bisschen ähnlich. Was mir auffällt ist, tatsächlich, dass ein bisschen der Bezug zu Geld oder auch der Umgang mit Geld ein bisschen verloren gegangen ist. Wenn ich mich jetzt persönlich zurückversetze und sage, okay, für mich eine Red Flag ist ganz klar, wenn ich sage, ich müsste jetzt mein Konto überziehen. Das gilt für mich persönlich. Allerdings schlimmer wird es dann auch, wenn ich sage, okay, ich überziehe mein Konto, weil ich möchte die neuesten Sneakers zum Beispiel haben. Das verschärft das noch einmal in meinen Augen, weil das einfach... Das einfach suggeriert, dass diese Person nicht mit Geld umgehen kann, beziehungsweise auch den Bezug ein bisschen verloren hat. Und ich glaube, in die Richtung driftet da ein großer Teil, möchte ich sagen, ab. Leider Gottes.
Ich denke auch, also es gibt ja Unterschiede. Ich kann mich Umstände halber verschulden. Das passiert natürlich manchmal, aber wir sprechen hier explizit dann auch über Konsumkredite, über Geld, das im Prinzip ja sehr unnachhaltig dann einfach zur Befriedigung ja, diverser Gelüste dann ausgegeben wird.
Man darf auch nicht vergessen, dass diese Personen dann auch nicht verstehen, glaube ich, in welche Situation sie sich begeben, wenn man auf das Beispiel nochmal zurückschaut. Das heißt, wenn man sich diese Schuhe dann kauft und mit einem Überziehungsrahmen der Bank, dann nimmt man sich ja im Prinzip nichts anderes wie einen Kredit bei der Bank. Und das sind meistens dann auch die teuersten Kredite, die man so haben kann, weil die Bank natürlich einen netten Zinssatz darauf entrichtet. Und ich glaube, vielen ist das eben leider Gottes nicht bewusst. Und damit fängt es dann auch eigentlich schon an, in die Schuldenfalle hineinzugeraten.
Das ist natürlich ein Thema dann auch so des Gruppenzwangs, Peer Pressure. Wenn dann der beste Freund super coole neue Sneaker hat, dann möchte man die vielleicht auch haben. Der zweite Aspekt, der aber da richtig sicherlich auch reinspielt, ist das Thema Financial Literacy. Wir als Trending Topics haben da aktuell ein Magazin auch rausgebracht und das ist auch der Grund, warum wir beide uns heute unterhalten. Und es war relativ egal, mit wem ich gesprochen habe für die Interviews in diesem Magazin. Der Tenor war sehr, sehr eindeutig. Die Finanzbildung in Österreich ist schlecht. Braucht es darum auch Initiativen wie Finanzen verstehen? Wäre es nicht, ich weiß, ihr als Initiative habt natürlich eine Berechtigung, aber wäre es nicht auch gut, wenn parallel dazu dann die schulische Finanzbildung besser wird?
Du, absolut, zu deinem ersten Punkt, braucht es Initiativen mehr oder generell? Also wir sind froh über jeden, der sich mit dieser Thematik auseinandersetzt und der auch anderen Leuten dabei helfen möchte. Ich kann so viel sagen, unsere Motivation, wir waren ja damals zu dritt beim Gründen, die Motivation war von uns dahingehend, dass wir drei alle Privatanleger waren und vielleicht auch nicht die Möglichkeiten gehabt haben in unserem Umfeld oder auch in der Familie über die Themen Wirtschaft, Investieren und so weiter zu sprechen oder auch hier einen Anker zu finden. Von daher versuchen wir schon, wichtigerweise mit Finanz zu verstehen, diese finanzielle Bildung in Österreich voranzutreiben. Und da haben wir auch oft Ansätze, zum Beispiel auch als Feedback von Unternehmen bekommen, die gerne sagen, okay, könnten wir bitte für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Vorträge vielleicht bei uns abhalten, um das ein bisschen zu fördern. Da möchte ich kurz einhaken, da haben wir auch eine neue Idee mit unserer Firma, die nennt sich FinBalanced. Und da geht es eben darum, wirklich auch die Problemlöser für alle zu sein, diesen Punkt mit der finanziellen Gesundheit voranzutreiben. Und ein bisschen mehr auf die persönliche Situation zu schauen. Das geht dann vielleicht schon ein bisschen rein, aber da gibt es so einen Financial Health Score und die Ist-Situation. Also wir versuchen auf diesen Wege wirklich das zu pushen, in die Unternehmen zu bringen. Die Arbeitgeber haben da natürlich auch sehr viel davon, weil sie Fluktuation, Produktivität eine höhere haben und so weiter und so fort. Aber vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken ja einen großen Teil der Gesellschaft ab. Das geht vom bis, ne? Und da wirklich auf die Situationen einzugehen, und zu schauen, okay, was sind denn diese Ziele von Ihnen? Möchten Sie wirklich nur einen Vermögensaufbau betreiben? Möchten Sie aber auch für Ihre Kinder vorsorgen? Oder möchten Sie einfach nur für den nächsten Urlaub ansparen? Oder möchte ich meine Schulden abbauen, meine Konsumschulden, was wir jetzt thematisiert haben? Also das wird auch ein wichtiger Anker sein. Aber um zur Frage zurückzukommen, umso mehr Leute sich mit der Thematik der finanziellen Bildung in Österreich beschäftigen, umso besser ist es für alle natürlich.
Ja, das ist ganz klar. Die große Frage, die da ein bisschen drüber steht, ist ja, wie schaffen wir das? Ja, es ist ja relativ egal, ich habe gesprochen mit der Chefin von der Erste Bank, ich habe gesprochen mit Influencern, Finanzinfluencern, auf den seriösen Finanzinfluencern, da komme ich dann auch noch kurz dazu. Ich habe mit verschiedenen Stakeholdern aus diesem Bereich gesprochen und alle sind sich eigentlich einig, dass das ein politisches Problem ist.
Da gebe ich dir vollkommen recht, Oliver. Also wenn du wirklich das Problem an der Wurzel anpacken möchtest, dann müsstest du das auf der höchsten Ebene, sprich der Politik, müsstest du hier ansetzen. Das heißt, wir müssen hier in den frühesten Kindheitstagen anfangen, sprich schon in den Schulen, dass wir sagen, okay, wir machen es im Kleinstalter spielerisch im Kindergarten, dass wir ihnen den Umgang mit Geld und so weiter beibringen. Wir müssen aber auch schauen, dass wir das in die Richtung Schulfach weiterbringen und sagen, nennen wir es Wirtschaftsbildung, nennen wir es finanzielle Bildung, wie auch immer, dass wir sagen, okay, wir bringen hier Wirtschafts- und Finanzkompetenzen den Kindern oder den Jugendlichen wirklich zum Start des Lebens sozusagen schon oder geben wir ihnen schon mit, weil gerade jetzt, wir sehen es ja, wirtschaftliche Aspekte wie Begriffe wie Inflation, Zinsen, Zentralbanken und so weiter und so fort, Zinseszins, variabler oder fixer Zinssatz, das ist alles maßgeblich und man sollte schon ein bisschen verstehen, um was es da eigentlich geht und es sind auch Thematiken dabei, die einen das ganze Leben verfolgen werden, zum Beispiel.
Ja. Das ist irgendwo ja auch absolut logisch. Warum passiert es dann nicht? Das ist ja kein Problem der letzten 5 Jahre, das ist auch kein Problem der letzten 10 Jahre, das ist ein Problem der letzten 2 Generationen, 3 Generationen vielleicht. Ja.
Genau, es ist ein Problem, was schon weit zurückläufig ist, und Österreich ist nun mal ein Land, auch der Sparbuchsparer zum Beispiel. Wenn ich das runterbreche und sage, wir haben in Österreich auf Generationen, weiß ich nicht, meine Oma, mein Opa hatte schon ein Sparbuch, meine Eltern haben es, was werde ich da mitbekommen? Ich werde genauso als Kind ein Sparbuch bekommen wahrscheinlich. Ich werde mich mit der Thematik nie groß auseinandersetzen, mit der Thematik Finanzen, Geld, Wirtschaft, sondern ich werde sagen, ja, okay, das Sparbuch, das reicht, wenn ich sparen kann, das ist in Ordnung, da kann ich mir das ein oder andere zahlen. Eine richtige Vorsorge ist aber auch nicht wirklich für die Pension, aber puh, ich kenne mich nicht aus. Im Idealfall verlasse ich mich vielleicht auf meinen Bankberater, der mir dann noch irgendwie ein bisschen was mitgibt, aber aus der Schule konnte ich nichts mitnehmen, also oder nicht viel mitnehmen. Und jetzt bin ich dann so auf meine eigenen Beine sozusagen gestellt, und das Problem verfolgt uns wirklich auf Generationen, wie du sagst. Und da muss ein Umdenken, was ich vorher schon gesagt habe, gesellschaftlich kommen, eben von höchster Ebene im Idealfall. Die Frage ist eben, wie viele Interessen spielen hier überall auf sämtlichen Seiten mit, ja?
Muss es nicht im Interesse eines Staates sein, mündige Bürgerinnen und Bürger heranzuziehen, auch hinsichtlich der eigenen Finanzen?
Das sollte man auf jeden Fall so sehen. Bin ich auf jeden Fall bei dir, oder ich glaube, das sehen alle so. Allein das Interesse des Staates sollte es schon sein, wenn man sich das Pensionssystem anschaut. Also was der Staat an sich an Zuschüsse gibt fürs Pensionssystem, sollte der Staat ein Rieseninteresse daran haben, dass die eigenen Bürgerinnen und Bürger ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen und ein bisschen Vorsorge betreiben für ihre Pension. Weil sonst schaut es ziemlich düster aus in den kommenden, ja, ich will gar nicht sagen Jahrzehnten, weil so lange wird es wahrscheinlich gar nicht mehr dauern, sondern da reden wir dann wahrscheinlich eher von, ja, ein paar Jahren, weil diese Zuschüsse, die werden natürlich immer höher, weil man darf eins nicht vergessen.
Wir werden auch immer älter.
Genau, wollte ich gerade sagen, die Lebenserwartung steigt einerseits, es gibt immer weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die das Ganze finanzieren. Von daher wird einmal, wie sagt man in Österreich schon, irgendwann wird es hinten höher. Und dann müssen es wieder andere Generationen ausbaden, was die davor den Generationen nicht bewerkstelligt haben. Ja, und das endet dann wahrscheinlich wieder in einem Wohlstandsverlust am Ende des Tages.
Naja, es wird auch jetzt schon diskutiert, Sozialleistungen per Teilzeit zum Beispiel dann zu reduzieren, damit sich der Staat Geld spart, das an anderer Seite wie wahnsinnig rausgeworfen hat. Also das ist ja insgesamt ein...
Ja, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass grundsätzlich Bildung das Beste ist, was ein Staat der Bevölkerung anbieten kann. Weil ich glaube, gerade wenn man das Bildungsniveau grundsätzlich hochhaltet in der Gesellschaft, dann werden sich auch gewisse Probleme, ich will nicht sagen von selber lösen, aber man thematisiert es auch ganz anders. Und von daher, gerade in Thematik Geldvorsorge, Pension und so weiter, investieren, sparen, das sollte jetzt langsam mal was in die Gänge kommen. Weil, wie ich es jetzt beschrieben habe vorher, werden wir gröbere Probleme bekommen. Und am Ende des Tages, wenn du dich dann nicht auf den Staat verlassen kannst, dann musst du auf dich selber schauen, sozusagen, so hart das jetzt klingt, und musst selber Vorkehrungen treffen.
Ist das so ein bisschen diese Vollkasko-Mentalität von der gerade zur Corona-Zeit und so dann öfter mal die Rede, weil also der Staat wird sich schon kümmern?
Absolut, das ist auch ein bisschen eine österreichische Mentalität, glaube ich, wenn ich sage, ich glaube, jeder hat das schon mal gehört oder mit irgendwem gesprochen, der gesagt hat, naja, ob ich meine Pension kriege, weiß ich nicht, aber ja, es wird schon irgendwie gehen, beziehungsweise ja, ein bisschen was werde ich schon bekommen und ein bisschen was habe ich mir auch angespart. Also diese Mentalität, dass der Staat wird es schon richten, das ist auf jeden Fall gegeben. Und wie du auch gesagt hast gerade eben, man hat es auch gesehen in den schwierigen Zeiten, die wir jetzt hatten in den letzten Monaten und auch letzten 2 Jahren, da war das voll gegeben, die Tatsache, dass sich im Prinzip jeder auf den Staat verlassen hat. Und dann mit der Gießkanne drüber zu gehen und alles zu subventionieren und zu erhalten, ist natürlich auch etwas zu hinterfragen vielleicht. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Thema, wo wir ausschweifen. Und ich will auch nie sagen, dass Hilfen nicht da sind, weil gerade der Staat ist der die Bevölkerung unterstützen muss in Notsituationen und so weiter. Aber man muss sich immer fragen, in welcher Art und Weise man das macht.
Ja, und irgendwann muss das Geld, das dann doch sehr großzügig eben mit der Gießkanne ausgegeben wird, ja auch wieder eingenommen werden.
Genau.
Auch der Staat kann sich ja nicht unendlich verschulden.
Ja, und das sind dann eben Rucksäcke, die andere Generationen so tragen haben wahrscheinlich.
Wo wir dann doch wieder bei der Finanzbildung wären. Ja. Ein schöner Kreis. Eine Kollegin von dir, mit der Larissa Krawitz habe ich gesprochen, der Investorella, Damit spanne ich jetzt ein bisschen den Bogen zu den Influencern. Ich möchte aber die Larissa da explizit hervorheben, die das ja schon seit Jahrzehnten, glaube ich, mittlerweile macht. Und die hat ganz klar gesagt, das Wissen in Österreich, das Wissen bei vielen ihrer Klientinnen ist einfach zu oberflächlich. Merkt ihr das auch?
Das Wissen ist tatsächlich sehr oberflächlich. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, wenn du über diese Thematiken mit Leuten sprichst, ist es auch so oft dabei, dass viel gefährliches Halbwissen dabei ist. Am besten spiegelt sich das glaube ich, auf Social Media wieder. Wer auf Social Media ist, wird es kennen. Ich meine, jeder kann posten, was er möchte und so weiter und so fort. Allerdings sollte man, wenn man selber gerade ein Einsteiger ist, kann man halt sehr schwer unterscheiden, okay, was ist jetzt wirklich seriös, was bringt mich weiter, wo will einer mir wirklich helfen oder wo will mir einer nur was andrehen oder verkaufen oder irgendwelche Scams oder so. Also da muss man verdammt aufpassen. Social Media ist auch sehr schnelllebig, das heißt, viele versuchen natürlich on point ihre Message rüberzubringen, aber das ist natürlich ein sehr zweischneidiges Schwert. Ich möchte jetzt gar nicht auch noch mit TikTok oder so anfangen, weil ich habe privat kein TikTok, aber Finanzverstehen hat tatsächlich auch einen TikTok-Kanal und da ist es so, wir kennen es ja, dieses Scrollen, du musst die Leute triggern, allerdings ist das sehr, sehr gefährlich, weil es dann natürlich das Niveau sehr abdriftet und eher nach unten, weil du dann versuchst den Algo und so weiter, also das ist sehr, sehr gefährlich und kann da meiner Kollegin der Larissa dem Fall nur zustimmen und das gilt auch gesellschaftlich jetzt, nicht nur auf Social Media.
Ich habe auch kein TikTok, aber ich habe mich in der Vorbereitung so ein bisschen schlau gemacht, was auf TikTok einerseits passiert, habe dann auch Reddit und die Wall Street Bets, die kennt man ja, wo man sich dann ein bisschen gegenseitig dafür abfeiert, dass gewisse Investments eben dann nicht funktioniert haben. Noch erschreckender habe ich aber dann doch das sehr breite Angebot an wirklich dubiosen Influencern auch gefunden, die im Prinzip wirklich nur schauen, dass das eigene Schneeballsystem ein bisschen am Laufen gehalten wird. Ja, wenn man das seit Jahren macht, glaube ich, hat man einen Blick dafür. Aber klar, umso weniger ich mich mit der Materie auseinandersetze, umso schwieriger wird es dann gut von böse zu unterscheiden. Ganz salopp gefragt, wo soll das hinführen? Kann quasi jeder Finanzinfluencer werden, der dann bis 3 zählt und sich irgendwie ein Fake-Foto mit einem Lambo leisten kann?
Ja, also es ist absolut, absolut richtig, was du sagst. Und es ist auch, es hört sich nicht nur traurig an, es ist auch so traurig, wie du es sagst. Am Ende des Tages versuchen natürlich viele Leute, oder was heißt viele Leute, ein paar Leute versuchen mit ihren Tricks, mit ihren Scams, mit ihren Lambo, wie du schon schön sagst, viele andere Leute, die eben nicht das Wissen dafür haben, vor allem dem schnellen Geld zu locken. Das ist immer wieder ein Problem, was wir auch merken, ist natürlich, die Gier ist ein Hund, wie es in Österreich so schön heißt, aber das Problem ist, und da kann ich gleich alle mal vorweg enttäuschen, auch an der Börse, es funktioniert nicht, dass man sagt, okay, ich investiere jetzt ein bisschen was und morgen kann ich mir mein Lambo kaufen. Also so läuft das Leben nicht, sondern man muss da eben langfristig und diversifiziert im Idealfall denken und ein bisschen kleinere Brötchen backen. Das heißt, um zurückzukommen zu dem Punkt, Leute relativ einfach mit irgendwelchen Videos und einem Lambo dahinter anzulocken und das schnelle Geld zu versprechen, das ist natürlich absolutes Gift auch für die seriösen Finanzinfluencer, wie das die Larissa ist, wie das auch wir sind, die versuchen auf einfachste Art und Weise den Leuten seriöses Wissen zu vermitteln. Und wenn es dann ins Detail geht, dann wird Social Media auch ein sehr schwerer Kanal werden. Dann musst du schon, so wie der Larissa das mit Coachings macht, oder bei uns auf der Webseite, wo du dann detailliertes Wissen dazu findest, musst du dich damit auseinandersetzen. Sei es eben in Videoform oder sei es in Textform oder Podcastform, wie auch immer. Aber das geht tendiert auf jeden Fall in eine ganz falsche Richtung, ist natürlich der Super-GAU. Und wie du es am Anfang auch angesprochen hast, die Thematik mit den Schulden, Buy Now, Pay Later und sowas, das ist dann sozusagen die Champions League, von dem es nicht sein sollte. Weil wenn wir dann von wirklich, wirklich jungen Menschen sprechen, die sich dann noch gegenseitig auf Social Media pushen, wer mehr Schulden hat, ja, ich glaube, dann ist das für uns und auch für die Larissa eigentlich nur eine Watschen ins Gesicht, weil das genau in die verkehrte Richtung geht.
Ich habe das auch nicht gekannt, aber das ist tatsächlich ein Ding.
Ja, das ist hoffentlich, ich hoffe es stark, ein Trend, der sehr schnell wieder abebben wird, aber man darf nicht vergessen, die Leute, die da mitmachen sozusagen, unter Anführungszeichen, das sind meistens blutjunge Menschen, die noch ihr Leben vor sich haben, die jetzt fast, sage ich jetzt mal, gerade in ihr selbstständiges Leben kommen und die bekommen dann wieder einen richtig, richtig dicken Rucksack mit und sind schon mittendrin in der Schuldenfalle und sind sich dem Problem aber noch gar nicht bewusst. Das ist ja auch das Spannende. Und ich meine, ich habe es auch am Rand nur mitbekommen, aber das sind ja Summen, die sind ja zigtausende Euros teilweise, was da manche Leute haben. Und wenn man sich überlebt, dass die jung sind, gerade eine Lehre vielleicht machen oder überhaupt noch kein eigenes Einkommen beziehen, ja, dann haben sie sich eigentlich, was das Thema Vermögensaufbau oder auch Aufbau in seinem Leben, dass man das aufbauen möchte, eigentlich schon mal viele Jahre weggenommen, weil sie damit beschäftigt sein werden, diese Schulden oder diesen Trend, den sie da mitgemacht haben, in den kommenden Jahren, ja, mühseligst abzuarbeiten.
Jetzt könnte man sagen, BNPL erst ab einem gewissen Alter. Das Problem ist halt rein rechtlich, ab 18 ist es zulässig und da geht es dann eh.
Muss man auf jeden Fall dazu sagen, aber das sind ja oft Konsumschulden, wo du sagst, weiß ich nicht, die hauen ihr Geld für zum Beispiel Sneakers raus oder so, gar nicht beim Investieren. Also so letztes Jahr war so die, oder vorletztes Jahr war so die, wie du auch angesprochen hast, diese Reddit, hatten wir das mit GameStop und so, da haben viele dann an der Börse gezockt. Ja, man kennt das Ergebnis mittlerweile. Jetzt haben wir es halt auf eine andere Art und Weise, dass viele sich viel Zeugs kaufen und damit halt prahlen und zusätzlich als Super-GAU noch mit den Schulden prahlen. Also schlimmer geht's echt nicht mehr.
Ja, zeigt ja dann nur, dass Finanzbildung unerlässlich ist. Das hast du vorhin gesagt, im Optimalfall schon im Volksschulalter damit starten. Heißt den Lehrplan entsprechend anpassen?
Heißt auf jeden Fall den Lehrplan entsprechend anpassen. Also das Schulsystem grundsätzlich ist bis zu einem gewissen Grad, ja, man braucht das Basiswissen, es ist aber wahrscheinlich zu hinterfragen, weil wir haben ja Strukturen, die gehen auch schon auf Jahrzehnte zurück. Und ich glaube, da ein Fach oder auch im Kindergarten schon das auf spielerische Art und Weise beizubringen, ist sicherlich kein Fehler. Und ich möchte auch den Schwenk setzen ins Privatleben, dass ich sage, gerade Eltern sollten auch versuchen, ihre Kinder in diese spielerisch und auf einfachste Art und Weise dorthin zu bewegen, den Umgang mit Geld zu verstehen oder den Bezug herzustellen. Ich bringe auch immer gern das Beispiel mit Monopoly. Ich finde das immer sehr spannend. Kinder spielen das immer auch gerne. Und ich kenne auch keinen Menschen, der dieses Spiel gewonnen hat, indem er immer nur über losgegangen ist und seine 200 Euro eingestreift hat und nichts in diesem Spiel gekauft hat, in dem Fall jetzt Immobilien zum Beispiel. Und du hast auch im Spiel weitere Gebühren, die du zu zahlen hast. Das heißt, wenn du nie was kaufst oder investierst in dem Fall, und andere Spiele immer kaufen, dann wird es einmal so teuer werden, dass du wahrscheinlich in die Pleite rutschen wirst. Und jeder würde dir da zustimmen, dass er sagt, nein, Monopoly muss ich schauen, dass ich die besten Gebäude bekomme oder zumindest halt gute Investments setze und dass ich immer mehr sozusagen Geld verdiene. Ne? Aber das ist in dem Fall ja nicht der Fall.
Nein, ganz klar nicht. Bist du guter Dinge, dass das auch wirklich passieren wird? Man diskutiert ja schon lange, man hört es auch schon lange, die Lehrpläne haben sich halt nur nicht geändert.
Ja, es gibt immer wieder Diskussionen zu dem Thema, die schwappen mal mehr, mal weniger auf. Jetzt in den letzten Monaten ist es wieder ein bisschen mehr aufgepoppt, sage ich mal. Aber natürlich, es ist immer sehr träge, auch was die Politik anbetrifft. Das heißt, wenn wir keine konkreten Termine oder Umsetzungen haben und sagen, weiß nicht, ab nächstem Jahr im Schulplan ist es generell in Österreich, gibt es dieses Fach, schaut es eher schlecht aus, muss ich ganz klar sagen. Und mit Projekten zu starten und so weiter und das mal zu testen, das ist alles schön und gut. Aber wie gesagt, wir brauchen einfach grundlegend in der Breite in der Gesellschaft diese Wirtschafts- und Finanzkompetenzen auf einem gewissen Basisniveau. Und dann würde sich schon einiges verbessern, glaube ich.
Auch ein Punkt, bei dem sich dann doch sehr viele Expertinnen und Experten einig sind, es ist natürlich auch eine gewisse Hohlschuld des Einzelnen, der Einzelnen. Man kann die Bildungsangebote natürlich stellen, sie müssen aber auch in Anspruch genommen werden. Das bringt mich zu meiner Abschlussfrage. Hast du ein, zwei Tipps, wie man den Einstieg in das Finanzwesen erleichtern kann? Sehr oft, das was ich so ein bisschen auch mitbekommen habe, ist ja wirklich die erste große Hürde, schon mal die grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Ja. Wie bist denn du reingerutscht? Woher kommt das Interesse an Finanzen und ja, was würdest du jüngeren Generationen oder jüngeren Menschen empfehlen, wie man da einen guten Einstieg hinbringt?
Also bei mir war es so, ich habe es vorher kurz angerissen, mein Opa war ein Sparfuchs, das habe ich mitbekommen, also Sparen war immer schon meins, bin dann aber in meiner Mitte 20ern auch draufgekommen, okay, das kann es jetzt auch nicht sein, ich spare, kann man das und das zwar kaufen, aber irgendwie Pensionsvorsorge und so weiter schaut es jetzt nicht, weiß ich, wie rosig aus. Habe mir überlegt, okay, da muss es doch ein bisschen mehr geben. Habe ich tatsächlich selbst in der intrinsischen Motivation heraus versucht zu sagen, okay, da gibt es mehr und habe auch relativ unspektakulär, muss ich sagen, mir mal angefangen zu schmökern, welche guten Bücher gibt es und so weiter. Also ich habe klassisch mit Büchern angefangen. Guter Einstieg, kennen die meisten wahrscheinlich, ist so von Gerd Kommer, souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Das war so der, also auch ein bisschen so ein Gamechanger, wo ich sage, okay, da gibt es ja tatsächlich mehr. Und so bin ich auch in das Thema mehr reingerutscht. Was du auch angesprochen hast, ist einmal damit zu starten. Bei mir war es dann eben der Punkt, okay, ich möchte doch mehr aus meinem Geld machen. Ich sage jetzt mal Personen, die wirklich von null weg starten möchten, auf jeden Fall mal Punkt 1 nicht untergehen lassen. Leute, die sich in Österreich mit dieser Thematik gerne auseinandersetzen, da kommt dann oft auch wieder Familie und fragen, das ist alles Zockerei und lass lieber auf deinem Girokonto, und das ist einmal Punkt 1, dass man sich einmal da ein bisschen abkupfert und sagt, okay, ich lese mir das mal durch. Und Punkt 2 ist, es gibt ja heute viele Möglichkeiten. Also ich habe es mit dem Buch gemacht, sozusagen klassisch. Man kann sich super Podcasts anhören, man kann sich das auf seine Art und Weise, wie man selber gerne lernt, reinziehen sozusagen. Ob das jetzt Videos, Podcasts, Buch und so weiter ist, gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Und ganz, ganz wichtig für mich ist auch, das haben wir bei Finanzen Verstehen immer gelernt sozusagen, aus der Community auch. Das eine ist die Theorie. Also Leute, die sich dann wirklich damit auseinandersetzen, das ist schon mal Chapeau sozusagen. Aber der Knackpunkt ist dann, ins Handeln zu kommen. Also das merken wir auch sehr stark, dass dann so eine richtige Mauer noch dazwischen ist, zwischen der Theorie und Praxis. Und da sagen wir dann auch immer grundsätzlich, bitte einfach einmal, wenn das Basiswissen da ist, einfach starten. Einfach starten. Und im Idealfall als Tipp noch mit Kleinstbeträgen, weil dann kann man sich das auch ansehen, wie man das selbst für sich einen selbst verdaut, sozusagen, wenn die Kurse ein bisschen steigen, ein bisschen fallen. Und genau, und es ist zwar auch abgedroschen, aber die Börse ist eben kein Sprint, sondern ein Marathon. Und von daher, wie gesagt, das schnelle Geld gibt's nicht. Und so würde ich das auch angehen.
Aber es ist immer besser, den 50er in ein ETF zu stecken, als in ein neues Paar Schuhe quasi.
Ja, langfristig gesehen auf jeden Fall. Die Paar Schuhe werde ich bald weghauen, irgendwann wieder müssen und wir neu kaufen müssen. Ich meine, ich weiß schon, wir brauchen alle Schuhe, aber wir brauchen nicht 10 Paar Schuhe. Und deswegen so ein 50er in ein ETF, langfristig diversifiziert, weltweit gestreut im Idealfall, ist sicher eine gute Option und ist ein sehr, sehr guter Einstieg, um einmal diese ganze Materie in der Praxis zu erleben. Und genau, dann, wenn man das einmal verinnerlicht hat, kann man auch dementsprechend, weiß ich nicht, seine Sparplanrate nach seinen Bedürfnissen und Möglichkeiten anpassen, und dann wird man auch relativ schnell die Lust dafür bekommen. Und selbst wenn nicht, dann ist es noch immer besser, ich investiere in meinen Sparplan, in meinen lang und breit gestreuten ETF auf Jahrzehnte für meine Pension, als ich spare auf mein Sparbuch. Und das gilt auch jetzt. Es gibt auch jetzt noch keine Ansatzweise, ja, sage ich jetzt mal, super, super tollen Zinsen, obwohl die Zinsen gestiegen sind. Im Vergleich zur Inflation, muss ich dazu sagen.
Alles klar. Danke dir, Markus, für die sicher wertvollen Tipps. Ich würde sagen, wir sprechen uns dann in einem Jahr plus minus wieder. Schauen wir mal, ob sich bis dorthin was verändert hat an der schulischen Situation. Das können wir dann demnächst besprechen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Danke dir, Oliver. Gell? Und ich hoffe es. Also abschließend, ich hoffe es, dass sich dahingehend was ändert. Aber ja, sprechen wir in einem Jahr nochmal drüber.
Wir werden sehen. Vielen Dank auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.